Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Teleblocher. Die Sendung, wir machen es jetzt, glaube ich, zum achten Mal schon, die Ostersendung, immer mit einem Motto, oder? Keine Angst, es geht auf Ostern.
Ja, das gibt es ganz Jahr.
Das ist eigentlich fast eine Tradition. Das war der Spruch, den Sie, glaube ich, in einem Buch gefunden haben in Ihrer Jugend,
ja,
oder?
Und zwar, was ich immer sage, das ist ein Buch über deutsche Adlige in den alten deutschen Gebieten, die vertrieben worden sind. Und die haben ja so wunderbare Gehöfte gehabt. Und natürlich braucht es dazu auch so einen Generalstab. Der ist aus der Magdar bestanden.
Also ein heimlicher Chef, ja.
Ja, ja, die hat gesagt, die sind ja nicht alle halbe Jahr gezügelt. Also die sind nicht alle halbe Jahr gekündigt und an einer anderen Ort. Die sind das ganze Leben lang da gewesen. Das ist
die große
Stärke, ja. Oder? Und auf der Mannenseite hat es das auch gegeben, aber in dem Zusammenhang so eine zweite Hausmutter und eigentlich noch eine Hausmutter, die über der Hausmutter steht, weil sie ja nicht verwandt war, ist ja das besser. Da sind Kinder und alle sind deren Knechte und der Meister, wenn sie etwas hatten, haben sie deren nachgeklagt und die hat immer ein gutes Wort können einlegen und die Welt wieder in die Ordnung bringen. Und sie hat immer gesagt, wenn einer unglücklich gekommen ist oder ein Kind so geprägt hat und so, hat sie gesagt, keine Angst, es geht auf Ostern. Und das ist ja natürlich eine unglaubliche Ostergeschichte. Also für die die Bibel kennen, muss ich sagen, die hätten die ganze Botschaft in einem Satz zusammengefasst. Und immer gesagt, du hast keine Angst, das geht ja auf Ostern. Das heisst,
du hast schon eine Woche Schlacht, Ostern geht es wieder auf Ostern.
Ja, natürlich, das ist die Lösung. Du bist erlöst, du hast keine Angst, dann bist du erlöst. Also, das ist ja die Osterbotschaft.
Das ist unsere symbolische Geschichte. Ich mag mich auch gerade erinnern, wenn wir jetzt gerade bei der Ostergeschichte sind, das war ja dort, gewesen, wo Sie glaub, mit Ihrer Frau in die falsche Kirche sind, in Herleberg, oder?
Ja, gut, das ist ein Karfreitag.
Das ist ein Karfreitag, ja.
Das ist nicht Oster, das ist ein Karfreitag, ja.
Aber im Osterzyklus sind, wenn man
ja,
so
sagt. Ja, das habe ich, glaub, weiss nicht, habe ich es schon mal erzählt. Das hat auch wieder grosse Bedeutung gehabt. Zufälle hat nämlich immer Bedeutung, weil ich bin am Karfreitag in die Oberkirche in Herleberg gegangen.
Das sind ja zwei Kirchen.
Das ist unsere Kirche an sich, aber es hat auch noch eine Kirche im Tal und dort war der Gottesdienst und wir waren erstaunt, dass niemand da war und haben wir es gemerkt, wir sind am falschen Ort.
Wie lange sind Sie denn dort?
Dann sind wir wieder heim und dann habe ich gesagt, ja, jetzt schauen wir mal da Karfreitagsgeschichte an. Nehmen wir die ganze Karfreitagsgeschichte für, in den verschiedenen Evangelien. Etwa am, wenn wir hier waren, sind es 11 Uhr, während wir etwas zum Morgen gegessen haben. Nachher haben wir noch angefangen und dann habe ich noch der Frau gerufen. Und weißt du, wie das ist da mit dem und so? Und bis zum Abend haben wir an diesen Karfreitagsgeschichten herumgearbeitet, in diesen vier verschiedenen Evangelien. Und da ist schon wieder mal rausgekommen, alles. Was ist eigentlich die Bedeutung vom Judas? Was ist eigentlich bei dem Abendmahl? Was ist eigentlich die Bedeutung von dem, wo Jesus verurteilt hat? Der Römer, Statthalter, oder? Ist ja der. Und wenn man das mal anschaut, was denn der Jude, der hohe Priester, die da haben will, dass man den kreuzigt, haben die gesagt, hat er gesagt, ja, aber was hat denn der, oder? Was hat denn der, oder? Und es gescheite Fragen gestellt. Und nachher hat er gesagt, ja, nur wenn er den halt wendet, dann nehmen wir den. Er hat eigentlich nicht recht wollen. Er hat dann mehr bremsen als die anderen. Und alles diese Details hat man dort wieder gefunden.
Also haben wir das Problem auch noch geklärt. Ist ja interessant, eben, Geschichte interessiert sich im Moment. Also die Mythen, oder?
Ja, natürlich. Also die Bibel ist natürlich voller Mythen. Oder? Das ist ja klar. Alles das. Adam und Eva. Die Geschichte von Abraham und so weiter. Das sind ja mythische Geschichten. Aber haben natürlich eine unglaubliche Bedeutung. Die grösste Bedeutung als die kleinlichen Historiker, die sagen, ja, es ist dann nicht bewiesen.
Ja, ich weiß schon, was das
ja,
ist.
Ja,
aber es ist ja jetzt gleich noch interessant. Also, man hat ja das Gefühl, wir haben die letzten zwei, drei Sendungen auch diskutiert. Europa hat ein Riesenproblem, dann haben wir den Riesenkonflikt an Ukraine, Sowjetunion, dann die ISIS-Truppen, die auf der anderen Seite vom Mittelmeer stehen. in der Schweiz ist im Moment ein Streit, hat es Wilhelm Tell gegeben oder nicht. Also, Sie sind ja irgendwie da plötzlich wieder in einem Historikerstreit, ja. Oder?
Nein, ist ein politischer. Die Historiker tun so, wie wenn es ein Historikerstreit wäre, sondern ist ein politischer. Es ist interessant. Wir haben da
aber jetzt wollen wir gleich noch sagen, wie der Streit angefangen hat. Also der Historiker Thomas Meissen, Professor.
Ja, der hat nicht mit dem angefangen. Der hat schon viel früher angefangen.
Es ist aber der aktuelle Streit, wenn man sagt.
Jawohl, ja.
Ist ein Buch, das jetzt rauskommt.
Er ist jetzt ausgebrochen, weil das Jahr ist ein Jahr der Jubiläen. 2015 jährt sich verschiedene Sachen.
Varignano, ja.
Ja, noch weiter zurück. Die Schlacht am Morgarten, 1315. Dann Marignano, 1515.
200 Jahre später.
Dann 1815. Also,
das Wiener sind ja, Kongress,
Wiener ja. Kongress. Das sind ja alles wichtige Daten, oder?
Aus Ihrer Sicht, welches ist das wichtigste Datum?
Ja, man kann in einer Geschichtsentwicklung nicht sagen, welches ist das wichtigste, weil für immer, für die jeweilige Zeit, sind das Wichtige gewesen. Morgarten war die erste Schlacht, in der die Schweizer sich müssen, bewähren mussten. Und haben ja also mit einer sehr einfachen Kampfmethode haben sie erstmals die grossen Habsburger besiegt. Jetzt, der Hintergrund war ja nicht, dass am Anfang hier Habsburg war und dort die Schweiz, sondern es hat eigentlich angefangen mit einem Krach gegenüber dem Kloster Reisiedler. Die haben eigentlich wieder aufs Kloster Reisiedler los, weil der Abt da gemeinsame Sachen gemacht hat mit den Österreichern, also mit Habsburg. Und dann ist die Habsburger gekommen, dann haben sie müssen die Habsburger bekämpfen, aber da hat man das erste Mal gesehen, dass die Schweizer eine starke Macht sind. Und sie sind bis 1515, also 200 Jahre lang, sind die Schweizer eine enorm gefürchtete Macht in Europa, und zwar militärisch. Und jetzt kommt das Nächste.
Aber jetzt ist ja gleich mal interessant, wenn wir das mal anschauen. Wie muss man sich denn das vorstellen? Ist das jetzt irgendwie aufbolden gewesen, oder hat es irgendeine Strategie?
Ja, sie natürlich nicht, sind natürlich nicht wohlgeordnete Armee gewesen, vierer Kolonne.
Aber es sind keine guten Menschen in dem Sinn, oder?
Ah nein, das wäre auch gar nicht gut, wenn es noch gut gewesen wären. Aber sie haben es mit guten Willen hinterher betrachtet. Wo ja immer
aufpassen, dass man nicht anfängt zu glorifizieren,
ja.
Oder?
Ja, die glorifiziere ich auch nicht. Mindestens, sie haben die gewonnen, das ist ja mal wichtig. Und zweitens, sie haben nachher auch die anderen Schlachten, 1386 und so weiter.
Sempach
und alles. Sempach, wo alles gekommen ist, oder? Sind sie siegreich gewesen, und sie sind natürlich auch gefürchtet gewesen wegen dem. Also wenn man denkt, nach einem Burgunderkrieg haben sie den grossen Burgunder dann geschlagen, oder?
Kühne, ja, ja.
1477 war das gewesen, oder? Der im 15. Jahrhundert noch. Und haben natürlich auch ihr Reich vergrössert. Und in dieser Beziehung haben sie dann mit der Zeit gesagt, ja, wir möchten da ein bisschen ausbrechen, oder? Jetzt kommt der Grossmachtstraum. Und haben die Lombardei erobert. Sie haben ja die Lombardei gehabt, mal zwei Jahre lang, nämlich 1313 bis 1515. Haben sie die Lombardei gehabt, sind deren gewesen, wo der Lombardei. Und dann ist die Schlacht bei Marignano gekommen. Und dann haben sie die himmeltraurig verloren gegenüber Frankreich. Erstens haben sie Krach gehabt innerhalb, wo sie sich müssen aufstellen. Die einen wollen gehen, die anderen nicht und so weiter. Also Uneinigkeit. Aber es war auch eine Änderung von der Kriegstaktik oder von der Strategie. Bis dahin waren das Fußsoldaten. Also wenn man so will, die Infanteristen, also noch nicht die moderne, aber mit Speer, mit Morgenstern, Kurzwaffe und so weiter. Und neu haben hier die Franzosen die grossen Waffen eingesetzt. Also mit der heutigen Wortrede eine Art Artillerie auf weite Sicht, Schiessen über die anderen hier und so weiter, Kanonen und so weiter. Und dem sind sie nicht mehr gewachsen und haben dann auch verloren. Und jetzt, wieso feiern wir eigentlich eine verlorene Schlacht? Das ist ja komisch, oder? Weil diese Schlacht hat dazu geführt, dass sich die Eidgenossen mussten zurückziehen aus der Lombardei. Und das ist das Ende der Grossmachtpolitik. Sie haben dann schon auch noch Gebiete erobert später, aber eine Grossmacht ist sie nie mehr geworden. Und das hat sich eingepflanzt. Immer in den Schwierigkeiten hat sich das geschichtliche Ereignis eingepflanzt. Bis zum Niklaus von der Flü macht den Zaun nicht zu weit. Ist auch ein Mythos. Man weiß nicht sicher, ob er es selber gesagt hat. Aber es spielt auch keine Rolle. Es ist eben die Kraft von den Mythen. Und muss jetzt so bekämpft werden, oder? Und mischt euch nicht in fremde Händel. Und damit ist eben Marignano ein Würzeli, das erste Würzeli von der Neutralität von der Schweiz.
Aber es
ist Kembaum ist erst der Anfang. Und ist erst im Unterbewusst. Das war auch noch nicht bewusst gewesen. Aber immer wieder haben sich die Eidgenossen an das besonnen. Und ist schlussendlich. Und jetzt ist ja ein interessantes Jahr. 200 Jahre Wiener Kongress, 1815, wo die Eidgenossen gesagt haben, wir sind neutral und bleiben neutral, haben auch die internationalen Mächte gesagt, wir anerkennen von euch die immerwährende Neutralität und haben auch gesagt, das ist auch in unserem Interesse, da in der Mitte von Europa, dass ihr neutral seid.
Aber es ist ja gleich der Ausgangspunkt von der ganzen Diskussion, ist ja gleich noch interessant, der Thomas Meissen, der Historiker, eben, der Professor, hat gesagt, das hat gar nicht so stattgefunden. Ist ja gleich noch interessant, zurückzuschauen, ob es wirklich so war oder
anders. Jawohl, ja. Unbedingt. Das haben natürlich alle Historiker gemacht, das sind nicht die Ersten. Sie sind immer ein dummer Rank, der Meissen und Konsorten. Der Meissen hat vor etwa 2-3 Jahren gesagt, er befasse sich jetzt mit Schweizer Geschichte, da müssen wir etwas schreiben, damit nicht die SVP und Downs
das besetzt, das
Terrain besetzen. Ich bin sehr glücklich gewesen, dass sich endlich mit der Schweizer Geschichte beschäftigt, weil sie haben nämlich an der Universität Zürich hat man den Lehrstuhl für Schweizer Geschichte abgeschafft, nicht mehr besetzt. Das hat es nicht mehr gegeben und die Historiker, auch der Meissen, haben sich natürlich nur am Rand mit Schweizer Geschichte ein bisschen befasst. Er ist ja in Paris und er leitet das historische Deutsche Institut in Paris, also dort, andere Gebiete, nicht Schweiz. Aber in der Reaktion...
Aber ein Schweizer,
Moment. Ja, natürlich, ein Schweizer natürlich, das schon. Aber man muss jetzt sehen, jetzt kommen eben die Historiker, das sind Linksliberale, aber die sind der Meinung, die Schweiz müsse die EU. Und jetzt, das machen ja dann Kräfte so, wenn sie in eine andere Richtung wollen für ein Land, müssen sie die Geschichte anfangen zu verändern. Sonst stimmt es nicht mehr. Jetzt müssen sie eine Geschichte machen und sagen, die Souveränität von der Schweiz, die Unabhängigkeit, die wir so hochhalten, die in der Bundesverfassung vorderst, wo 1848, wo man den Bundesstaat gemacht hat, gesagt hat, das ist das Wichtigste, die Wahrung der Unabhängigkeit. Also so ist es denn nicht, dass in der Schweiz das ein wertvolles Gut wäre und dann noch zurückgehängt bis 1291 beim Bundesbrief. Da hätte ich ja eigentlich die Unabhängigkeit schriftlich festgehalten. Man hat es ja an einem anderen Ort erklärt, aber das ist vorhanden. Und jetzt kommen sie und sagen, ja, das sind Mythen. Das war gar nicht auf dem Rütli. Es gibt keinen Beweis, dass es auf dem Rütli war. Klar ist das kein Beweis. Es gibt auch keinen Gegenbeweis. Aber ist denn das so wichtig? Ob jetzt das in einer Wiese 100 Meter oben am Rütli war oder er so hat geschrieben.
Für einen Professor vielleicht schon, ja.
Der Professor hat gesagt, die hätten sich auch nicht mehr auftreffen können. Er hat keinen Beweis, dass es nicht auf dem Rütli war. Er sagt einfach, ja, es waren alle nicht auf dem Rütli. Die hätten sich wahrscheinlich immer da getroffen. Kann ja sein. Aber der Bundesbrief, der ist dann ein geschichtliches Dokument. Das ist dann kein Mythos, ganz sicher nicht.
Jetzt gibt es dort eine andere These, die sagt, das war ja nur einer von vielen Briefen, die zu selber Zeit
abgeschlossen wurden. Ja, natürlich, er ist ja gleich, aber es ist einer. Und es ist ein wichtiger. Und die anderen waren nicht widersprüchlich. Oder? Wir waren ja kein Widerspruch, oder?
Wieso ist denn das Thema plötzlich so aktuell?
Ja, also, ich habe vorhin probiert.
Ist doch interessant, eben, die Welt ist höchstwahrscheinlich unsicher als vor 10 oder 20 Jahren.
Ja.
Und gleichzeitig ist plötzlich so ein Historikerstreit in der Schweiz.
Ja, es ist kein Historikerstreit. Es sind politische Motive, die haben. Jetzt sagen die, jetzt kommen wir haben einen Lehrstuhl, wir sind Historiker. Und jetzt sagen wir, die bauen die auf Mythen. Im frühen Mittelalter, das sind ja alles mündliche Überlieferungen gewesen, sind das wahrscheinlich, oder sicher sind das Mythen. Aber Mythen haben eine grosse Kraft für ein Volk. Das ist ein tiefe Wort drin. Natürlich ein anderes, als wo man gar keinen anziehen kann auf einem schriftlichen Dokument. Ich muss immer an Gottfried Keller erinnern. Ob sie geschehen, in Bezug auf den Wilhelm Tell, sagt er das. Das ist ja sicher ein Mythos. Also
Sie glauben nicht, dass es ihn geht, oder?
Nein, also, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht. Aber es ist nicht wichtig. Er ist eine mythische Gestalt. Zuerst kommt er aus dem Norden, Schweden.
Es hat
eine ähnliche Geschichte mit dem Öpfelschuss und so weiter. Ja. Aber vielleicht hat es ihn auch gegeben, vielleicht auch anders gegeben. Aber er hat sich als Gestalt herausgebildet.
Ja.
Und dann sagt der Gottfried Keller, ob Geschichten um den Tell, ob sie geschehen, ist hier nicht zu fragen. Die Perle jeder Sage ist ihr Sinn. Der reife Kern von allen Völkersagen ruht hier frisch darin. Ist doch wunderbar. Das ist das Wesentliche. Und das hat viel mehr Kraft als natürlich irgendein geschichtliches Dokument, das ich auch nicht verachte. Also ein grosser Teil der Geschichte, der Schweizer Geschichte, ist Geschichte, aber es hat auch ein paar mythische Sachen. Und jetzt geht es noch weiter. Die haben einen unglaublichen Glauben an schriftliche Dokumente. Weißt, wenn sie etwas schriftlich sind und keins haben, ja, keins, das ist eben ein Mythos dabei. Also, ich war ja lange in der Politik. Wenn die glauben, alles, was da schriftlich vorhanden ist, sagt dann die Wahrheit, sagen ja, die Wahrheit, sagt das, dann kennen sie die Welt nicht. Die Dokumente werden auch so gemacht und aufgestellt, damit das Ganze gut aussieht. Also, aber jetzt das Geschichtsverständnis, das ich vertrete, oder das wir vertreten, wo wir ja vertreten haben, wie man gesagt hat, jetzt müssen wir mal die Schweiz anschauen. Was ist eigentlich die Stärke der Schweiz? Was ist der Sonderfall der Schweiz? Die Schweiz ist ein Sonderfall. Da sagt der Historiker Meissen, ja, die anderen Länder haben auch Sonderfälle. Natürlich, jedes Land ist ein Sonderfall. Aber wir sind auch einer. Er sagt, Italien ist zum Beispiel der Sonderfall von der Kunst und vom Dante. Ja, aber ich tue ihm das auch nicht wegnehmen. Auch wenn es da viel Beute drunter hat, dann soll Italien der Sonderfall sein und bleiben. Wir haben jetzt nicht den Dante. Aber unsere Besonderheit ist auch heute noch die Stärke von diesem Land, die Unabhängigkeit. Wir lassen uns nicht bestimmen von außen. Wir sind weltoffen, aber nicht bestimmen lassen. Denn die direkte Demokratie und die Neutralität und der Föderalismus und Neutralität fängt die Wurzeln an im Marignano. Und das wollen sie nicht, weil sie wollen Neutralität nicht mehr. Oder sie sind, das steht alles, das sind Hindernisse für die EU zu gehen. Wenn die Schweiz unabhängig ist, darf sie nicht in die EU. Wenn sie die direkte Demokratie aufhalten will, kann sie nicht in die EU aufrechterhalten. Kann sie nicht in die EU. Und wenn sie neutral sein will, kann sie nicht in die EU. Wer in die EU eintritt, kann nicht neutral sein, denn das ist eine gemeinsame Außenpolitik.
Ja,
und darum muss man die ein bisschen schlecht machen.
Österreich ist ja, glaube
ich, nicht. Ja, Österreich. Das wussten sie natürlich jeden durch. Österreich hat ja eine Bedingung bekommen, zum frei werden. Ihnen ist das also aufgezwungen, das war nicht ihre Freiwille. Ja. Vor allem die Russen haben verlangt, sie haben neutral zu sein nach dem Vorbilde der Schweiz. Und das gewackelt jetzt, also die schliessen sich der Außenpolitik der EU an und sind darum nicht mehr neutral. Schweden hat eine andere, sie hat keine vollständige Neutralität, die ist nur von Fall zu Fall. Das kann gehen, aber sie bezeichnen dann den Fall. Aber die Schweiz hat eine immerwährende, dauernd bewaffnete, gehört auch dazu, Neutralität und eine umfassende. Sie ist sogenannt integral, also sie gilt auch generell und zu allen Zeiten, auch zu den Friedenszeiten natürlich.
Gehen wir noch auf ein Thema ganz am Schluss. Sie haben das noch gesagt, das Gedicht von Gottfried Keller. Ist ja lustig, mit dem fängt der Film an, die wir gemacht haben vor zwei Jahren, das ist der Herr Brun.
Aha, jawohl, ja, genau, ja.
Haben Sie das Gedicht eigentlich aus dem Film gekannt, oder ist das eigentlich...
Nein, das habe ich ihm gegeben im Film.
Ah, das haben Sie ihm gegeben?
Nein, das habe ich gegeben. Das habe ich gelesen, die Stelle, in einem alten Geschichtsbuch vom Guggenbühl, wo noch meine Eltern wahrscheinlich ihr Geschichtsbuch war. Und das hat mir der Vater geschenkt, als ich 13 war, zwei Bände Schweizer Geschichte. Ganz ein gutes Buch, einfach dargestellt. Vieles ist heute überholt durch die Forschung, das ist ja klar. Aber dort drin befasst er sich auch mit der Frage, Wilhelm Tell, was ist das eigentlich, wer ist das eigentlich gewesen? Und dann geht er darüber weg und sagt, das ist wahrscheinlich ein Mythos. Eher hat es ihn nicht gegeben. Aber es ist auch gleich. Und dann zitiert er dort den Keller.
Gottfried Keller,
und das habe ich mir gemerkt. Und die ganzen Generationen von den Historikern, die nicht richtige Schweizer Historiker sind, das sind doch keine Schweizer Historiker. Die haben einfach eine Schweizer Geschichte gemacht, um zu sagen, es war alles dann neu gewesen. Das ist so ein bisschen pubertär auch. Aber der Berger, der den Bericht Berger gemacht hat, der Professor Berger,
das war ein richtiger, oder?
Der hat dann ein wunderbares Buch geschrieben über den Wilhelm Tell. Das habe ich letztes Jahr ausgerabt. Also, natürlich nicht zur Zeit vom Bericht, sondern voran. Und das ist ein ausgezeichnetes Buch. Geht jedem dort ganz sorgfältig nach dieser Gestalt vom Wilhelm Tell, wo sie entstanden ist, wo sie gekommen ist, warum das da so eine Bedeutung hat, dass der Freiheitskämpfer. Der Schiller hat natürlich sehr viel beigetragen. Und der Schiller hat den Wilhelm Tell geschrieben als ein Freiheitsdrama und hat grosse Schwierigkeiten gehabt in Deutschland. Das hat man zuerst dürfen aufführen, weil das ist gegen die Obrigkeit gerichtet war. Man durfte leider nie ganz fertig aufführen, weil der Wilhelm Tell vom Schiller hat eigentlich am Schluss eine ganz grosse Szene. Nämlich die Problematik, ist der Wilhelm Tell ein Mörder, ein Freiheitskämpfer, ein Terrorist? Und warum ist eigentlich der Wilhelm Tell in seinem Drama nicht dabei gewesen, auf dem Rütli? Sie haben ihn ja wollen. Er hat gesagt, ich komme nicht, das ist nicht meine Sache, das kann ich nicht. Vereint wird auch der Schwache mächtig, also dann stehen sie zusammen. Der Starke ist am mächtigsten allein, das ist er. Und eine solche Gestalten gibt es eben in der Freiheitskampf. Also es geht weit, die Symbolik oder das Mythos geht doch weit über so ein kleines Geschichtli da, wo
er sagt. Weißt du denn, wären Sie jetzt, wenn Sie dann gelebt hätten, wären Sie der Tell gewesen oder auf dem Rütli?
Ja, leider eher der Tell. Ja. Ja, die Frage haben wir in der Partei auch behandelt, oder? Es ist natürlich durch meinen Beruf, den ich als Unternehmer immer voran, immer führe, wird man natürlich einer, der eher nicht in einem grossen Verband mitmachen und da auswägen und so weiter. Und dann in der Partei, in der Politik auch. Ich musste schauen, dass unsere Partei wieder etwas wird. Wir waren ja vor einem Untergang und da werden sie dominant. Aber hat dann den Nachteil, dass sie natürlich auch manchmal dominant sind. Das ist halt so. Das ist ja dann auch der Vorwurf, den wir Gegner machen, oder? Aber solange es noch Gegner machen, spielt es ja keine Rolle. Aber wenn es intern natürlich stark empfunden würde, und es hat sicher auch der, die es empfindet, ist das eher ein Nachteil. Aber man kann nie nur Vorteile haben. Der Starke hat natürlich einen Vorteil. Vor allem, wenn er alleine gehen muss. Also in mir wäre, hätte ich nicht eine Konsensfigur sein können in der Klassenpolitik. Dann wäre ich auch noch für den EU-Beitritt gewesen. Dann müssen sie Mutterseelen alleine führen, reissen. Das ist, jetzt gilt, ich muss es machen, wenn ich allein bin. Das können nur wieder andere Leute machen. Aber die brauchen es natürlich dann auch, wo wir auf dem Rütli zusammengestanden sind und geschworen haben. Aber selbstverständlich wird der Herr Meissen sagen, die hat es gar nicht gegeben. Das ist nur ein Mythos. Aber ein ganz guter Mythos. Und das passt ihm nicht, weil er in die EU will und diesen linken Historikern allen auch.
Also, ist ein Schlusswort. Wie gesagt, die nächste Sendung gehen wir dann wieder zurück auf Afrika. Sind Sie wieder zurück?
Jawohl, ja.
Äthiopien, jetzt hat er schon gesagt, Eritrea.
Jawohl,
also, ja. Sind wir gespannt auf die Sendung Teleblocher. Das war eine weitere Ausstrahlung von Teleblocher. Wir gehen langsam gegen Ostern zu. Nein, wir gehen langsam gegen die 400. Sendung zu. Das wäre es. Ja. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.